Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Lebenskompass. Heute bin ich mal nicht alleine, sondern ich habe einen Gast bei mir, Hansi.
Hallo.
Ja, schön, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit Teil von unserem Podcast zu sein. Franzi, ich stelle dich einfach mal kurz vor, du kannst dann gerne auch noch ein paar Worte zu dir sagen. Franzi ist Paartherapeutin, systemische Therapeutin und Kunsttherapeutin aus München. Und ja, wir kennen uns auch persönlich, gell?
Mhm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du sagst so bereit erklärt, aber ich habe mich ja total gefreut. Ich sehe das ja so ein bisschen, also ich versuche das jetzt heute so anzugehen, dass wir uns einfach treffen und unterhalten und habe mich wirklich voll drauf gefreut, weil ich generell darüber gerne rede eigentlich, ja.
Ja, es freut mich sehr. Wir beide, wir kennen uns ja aus unserer systemischen Weiterbildung und dann hat sich so aus dem Kollegialen auch was Freundschaftliches entwickelt und ich hatte das Gefühl, ich profitiere immer total davon, mit Franzi über alle Paarthemen zu sprechen, die so mein privates und mein berufliches Leben angehen und dachte, wäre doch super auch mal für den Podcast.
Ja, genau. Ja, Paarthemen sind eh immer spannend in Mädelsrunden, aber auch im professionellen Sinn. Und wenn man sich dann professionell damit beschäftigt, man profitiert ja auch persönlich ganz viel, ja. Also die beste Paartherapie ist vielleicht Paartherapeutin zu werden, sage ich gern. Genau. Ja, soll ich noch was über mich sagen? Oder eigentlich ist auch fein.
Gerne. Was magst du denn über dich sagen?
Ich habe nur genau, wie du schon gesagt hast, genau, ich arbeite als Paartherapeutin, aber auch gerne mit einzelnen Klienten. Das ist für mich auch total wichtig, dass ich so beides habe, ja, weil sich das irgendwie auch gut ergänzt, aber auch ausgleicht. Genau, und ich komme eben von der Kunsttherapie, also Gestaltung ist immer mal wieder Thema, aber auch nicht sofort. Manche haben ja ein bisschen Angst vor Malen und das schaue ich dann immer mal, wie ich das einbringen kann. Und war auch sehr froh, also wir haben ja echt ein paar Jahre jetzt zusammen Ausbildung gemacht und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, oder, das war schon so vom ersten Blick her, irgendwie waren wir sofort in der Peer Group zusammen und haben jetzt echt viel miteinander gemacht und ja, ich profitiere da auch total. Also ich finde das ja super, wie man da auch immer von dir lernen kann, was du alles weißt. Und ja, bin gespannt auf unseren Austausch jetzt.
Ja, ich auch. Und wir haben es ja so gemacht, dass wir auf unseren Social-Media-Kanälen mal gefragt haben, welche Fragen unsere Hörerinnen und Hörer so an dich haben. Und da habe ich ein paar dabei und bin gespannt, was du da so dazu sagen wirst oder was du so zu erzählen hast.
Ja, ich hoffe, ich werde all dem gerecht, gell? Ich weiß ja auch nicht alles, aber wir tasten uns jetzt einfach mal so rein und ran und vielleicht noch ganz kurz, das muss ich jetzt doch noch vorwegschieben. Meine Haltung ist ja auch die des Nichtwissens. Das finde ich ganz wichtig. Wenn mich, also es kommen tatsächlich ja viele in die Praxis und wollen wissen, was ich denke, meine und überhaupt, wo es langgehen soll. Und den Zahn ziehe ich sofort und sage dann immer so, ich stelle hier vielleicht ganz kluge Fragen, aber die Antworten finden Sie im besten Fall selber. Aber jetzt, genau, schieß mal los und wir machen was draus.
Ja. Ich hoffe, heute bringst du die Antworten.
Ach. Okay.
Ja, ja, die erste Frage, die ich habe, geht gleich eigentlich voll rein. Was würdest du denn sagen, Franzi, oder was meinst du, wie können sich Paare fair streiten, ohne sich zu verletzen?
Mhm. Fair streiten ist ein lustiges Wortspiel mit fair oder verstreiten halt. Verkehrt streiten auch, gell? Also, Mai, wenn man im Streit ist, ist es ja meistens schon verletzend, kann man ja auch sagen. Es gibt so ein paar Punkte, die man immer wieder gerne sagt, zum Beispiel, dass man besser bei sich bleibt, bei diesen Ich-Botschaften. Und da ist total viel dran, ja. Wenn ich von mir rede, wie das auf mich wirkt, was ich empfinde, wenn der andere oder die andere und so, dann ist es einfacher für die Partnerin und den Partner, das zu verstehen. Der Haken an der Sache ist nur, finde ich, wenn man im Streit ist, dann ist man da schon so verfangen, dass man halt an solche Regeln, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gar nicht mehr so leicht denken kann und das nicht mehr so umsetzen kann. Aber ich finde, für den Hintergedanken ist es nicht verkehrt. Ich sage auch Paaren, wenn es jetzt zum Beispiel um eskalierende Streits geht, gebe ich wirklich den Ratschlag erstmal mit einem Auszeichen, also so ein Zeichen abzumachen, so einer hebt die Hand oder, weiß ich nicht, schlägt vielleicht die Hände so vors Gesicht als Zeichen, so jetzt geht gar nichts mehr und dann auseinanderzugehen. Man weiß einfach, wenn man in einem eskalierenden emotionalen Streit drin steckt, dann steckt der Körper da auch mit allem mit drin Und da kommt man nicht mehr durch Diskussionen raus, sondern wirklich Zimmer verlassen, getrennte Wege gehen, 20 Minuten atmen, spazieren, wie auch immer, und sich dann wieder begegnen. Vielleicht auch erst ein paar Stunden später weiter darüber sprechen. Mhm. Grundsätzlich weiß man auch von John, Julia Gottman, die haben ein Buch geschrieben, dass es so ein paar Punkte gibt, wo es wirklich brenzlig wird. Und man sagt so da, die apokalyptischen Reiter wurden die genannt. Aber das ist schon sehr, sehr hart, weil ich glaube, dass wir uns da oft wiedererkennen. Und das fängt zum Beispiel bei Kritik an. Ja, wenn ich den anderen kritisiere, dann ist der, weiß ich nicht, Michelle, kannst du vielleicht auch, ne? Wenn du kritisiert wirst, dann gehst du in die Verteidigung. Mhm. Und da ist man schon in so einer Spirale drin. Das passiert schneller, als man denkt. Und trotzdem ist es einer der Punkte, wo man wirklich sagen kann, gefährlich. Ja, besser vermeiden. Mhm, und ja, so geht's weiter. Also auch Schweigen, Rückzug ist ein Punkt, wo man nicht mehr weiterkommt. Kommt ja auch gerne vor, dass man irgendwie, die eine Person ist so total on fire und die andere meldet gar nichts mehr. Mhm. Auch nicht konstruktiv.
Ja, ich finde es gerade ganz spannend, was du sagst. Ich habe letztens auch was gelesen zum Thema Kommunikationstraining und da hieß es auch, wenn man in einem Konflikt ist, eben auch darauf zu achten, welche Worte man wie nutzt. Also gerade solche Dinge wie immer oder nie machst du dies oder jenes, sind ja auch absolute Killer, gell? Ausnahmen gibt's immer und die sehen wir dann aber vielleicht nicht mehr.
Total, das sind so Killer, aber wenn man den Paaren zuhört, sind die ja fast immer drin, die Wörter. Jetzt sage ich selber immer. Aber da haben wir es ja schon, oder? Immer, nie, alles, genau. Das ist so ein klassisches Pauschalisieren. Man schert alles über einen Kamm. Und natürlich ist es gar nicht so. Aber die Ausnahmen zu sehen und ja, das könnte so ein Ausweg auch sein, ja. Nur wenn man einmal da so drin ist im Streiten, dann kommt meist eins zum anderen. Das ist so ein Automatismus. Mhm. Aber aus der Wissenschaft und auch aus Kommunikationstraining kann man da ganz viel lernen. Es gibt ja auch die gewaltfreie Kommunikation, da kann man sich auch viel mitnehmen. Ich finde, also sich immer mal was mitnehmen ist gut. Man muss es nicht so total streng halten, weil es ja auch was Natürliches ist. Streiten gehört auch dazu. Ich würde niemandem raten, nicht zu streiten. Im Gegenteil, vielleicht sogar sagen, lass uns einmal die Woche wirklich auslassen, was uns krass nervt, als dass es sich anstaut. Den Gedanken finde ich auch ganz gut.
Ja, und mir kommt gerade noch so der Gedanke, Streit ist ja auch super viel Energie und Energie brauche ich auch fürs Wachstum. Und dann kommt es eben darauf an, wie setze ich diese Energie ein? Setze ich sie ein, indem ich den anderen versuche, vielleicht auch bewusst oder absichtlich zu verletzen und abzuwerten? Oder setze ich sie ein, dann gemeinsam zu wachsen? Letztendlich gibt es einen ja einen Hinweis darauf, dass irgendwie was nicht passt.
Absolut. Und da sind, glaube ich, auch Menschen ganz unterschiedlich, ne? Es gibt ja Leute, die haben Streiten gelernt und die brauchen es auch ein bisschen. Die brauchen die Reibung, die fühlen sich dabei. Und dann die es nie gelernt haben und da ganz schnell im Rückzug sind oder sich gar nicht drauf einlassen. Das kann auch schwierig sein für die Person, die gerne streitet. Also für beide natürlich ist es schwierig. Aber das kommt immer so ein bisschen auf den Typ an, ja. Auch was für eine, ja, mit welchem Elternhaus ist man groß geworden? So, was hat man da mitbekommen? Haben die Eltern vor einem gestritten oder nicht? Also das ist schon auch was ich abfrage. Wenn ich merke, dass ein Paar total unterschiedlich in der Diskussion sich verhält, dann frage ich schon gerne mal, wurde in ihrem Elternhaus eigentlich gestritten? Laut, leise, viel wenig? Ist einer einfach immer gegangen zum Beispiel? Das sind schon Dinge, die wir uns auch abschauen.
Ja, spannend. Jetzt hast du gerade schon den Typ angesprochen. Was meinst du denn, wie unsere Bindungsstile da mit reinspielen oder wie die auch nicht nur vielleicht unser Streiten, sondern insgesamt auch unsere Beziehungen beeinflussen?
Also die Bindungsstile beeinflussen uns sicherlich, aber ich finde, es ist auch nicht so das Ende vom Lied, möchte ich dazu sagen. Ja, wir können uns ja immer persönlich weiterentwickeln. Man unterscheidet da ja, also Bowlby hat das unterschieden in verschiedene so Bindungsstile, die wir auch einfach mitbekommen, die wir reinwachsen. Und die Glückskinder, kann man so sagen, sind die mit dem sicheren Bindungsstil, die sozusagen einfach immer gespürt haben, so ich bin willkommen im Leben, ich muss nichts leisten, um geliebt zu werden. Und die haben sicherlich ein bisschen leichter, aber ja, sind nicht die Mehrheit leider, sondern dann gibt's eben noch die sogenannten unsicheren unsicher gebundenen oder der unsichere Bindungstyp. Und da wird wieder unterschieden in den ambivalenten und den vermeidenden. Es gibt auch noch einen Bindungstyp, desorganisiert heißt der. Der kommt Gott sei Dank jetzt nicht so häufig vor. Da ist wirklich in der Kindheit eher viel schief gelaufen, bis hin zur Traumatisierung. Aber interessanterweise treffen sich gerne Bindungstypen, die einen gar nicht so richtig gut tun, die sich gegenseitig gar nicht so richtig gut tun. Mhm. Und man vermutet, das hängt auch damit zusammen, dass wir Wiederholungen lieben. Also wenn ich zum Beispiel erfahren habe, in meiner Kindheit wenig gesehen zu werden, suche ich mir absurderweise einen Partner, der mich wieder nicht sieht. Mhm. Und da geht's natürlich dann rein in die Konflikte, weil dann die eine Person zum Beispiel immer das Gefühl hat, Bestätigung bekommen zu müssen. Und die andere Person genau der Typ ist, die halt sagt, nee, also wirklich nicht. Also die kann doch selbstsicher sein. Warum soll ich jetzt hier irgendwie eine Rolle übernehmen? Und ja, das kommt leider, in Anführungszeichen leider, häufig vor, weil ich würde das ja positiv ummünzen. Hab so, ja, für mich ein bisschen entdeckt die Idee, also ich bin jetzt nicht die es erfunden hat, sondern das findet man auch in vielen schlauen Büchern. Aber dieser Gedanke, dass die Entwicklungsaufgabe, die wir in der Beziehung sehen, weil da die Reibung ist, weil da ich nicht das bekomme, was ich eigentlich will, weil der Partner nicht das macht, was ich eigentlich will, dass das so die letzte oder vorvorletzte Entwicklungsaufgabe sein kann, die ich noch bewältigen kann, wo ich dran wachsen kann. Und den Gedanken finde ich eigentlich total schön, weil dann kriegt dieses ganze Schwierige, Rumgestreite, nicht bekommen, was man will, nicht gesehen werden oder was auch immer das Thema ist, so eine Sinnhaftigkeit.
Okay, du siehst also Beziehungen als Möglichkeit des persönlichen Wachstums?
Absolut, absolut, ja. Und also unbedingt. Und ich muss auch zugeben, ich habe das selber nicht immer so gesehen, sondern für mich war Beziehung einfach das, was man halt so macht, oder? Also ist klar, ich wollte jetzt nicht alleine bleiben und dann hat man eine Beziehung und dann kommen aber irgendwann die Streitereien dazu. Und seitdem ich das so betrachte, hat jeder Konflikt, den ich in meiner Praxis sehe, aber auch, ja, ich bin ja zu Hause auch nicht konfliktfrei unterwegs, eine ganz andere Bedeutung nochmal, weil man halt selber so viel über sich lernt.
Und das stimmt, ja.
Ja, da bin ich auch ganz dass man sich selbst halt am besten auch im anderen sehen kann und spüren kann. Wenn wir irgendwie alleine und einsam bleiben, ist die Entwicklung vielleicht beschränkter, als wenn wir ein Gegenüber haben, das uns spiegelt, das uns herausfordert, das nicht das macht, was wir wollen.
Ja. Ja, jetzt sind wir wieder beim Konflikt, aber da kommt mir gerade auch noch der Gedanke, dass ich meine, jetzt kann ich nur für mich persönlich sprechen, aber ich gehe nur Konflikte mit Menschen ein, die mir auch wichtig sind, weil das da auch eine Energie ist, die ich irgendwie da investiere und reinbringe und Nerven und Gefühle und es ist intensiv. Und wenn mir jemand nicht wichtig ist, dann investiere ich das nicht. Und jetzt habe ich gerade so den Gedanken, das heißt ja vielleicht dann auch im Umkehrschluss, dass wenn ich in einer Beziehung Konflikte habe, das auch einen Hinweis darauf gibt, dass ich mir und der andere mir wichtig ist, dass wir uns wichtig sind, so rum.
Ja, absolut, da würde ich voll mitgehen. Ich glaube auch, also tatsächlich, dass die Menschen, die uns am wichtigsten sind, mit denen tragen wir doch auch die härtesten Konflikte aus, oder? Ja. Also das ist vielleicht am Anfang sind ein Teil der Eltern, aber da ist es halt eng und da wird gerieben, ja, da wird viel gestritten. Und dann sind es die Freunde, Freundinnen, ja, so in, vielleicht in der Teenagerphase, wo auch mal Konflikte hochkommen, die auch total wichtig sind. Auch so als Übungsfeld. Und im späteren Verlauf ist es schon auch oft der Partner, der es am dicksten abbekommt. Aber weil man ihn auch am meisten liebt, weil es der wichtigste Mensch so ist.
Ja,
und man selber. Ja.
Und er kennt einen natürlich oder sie kennt einen natürlich auch und weiß dann vielleicht auch, was trifft. Oder was vielleicht auch die schwierigen Stellen sind oder die schwierigen Punkte.
Ja, genau. Also genau, wir sind schon wieder sehr im Thema Konflikte, gell? Aber das ist halt auch was,
vielleicht weil es so
viel passiert. Ja, weil es so wichtig ist, ja. Das ist natürlich das Fatale. Der Partner, die Partnerin, die einen schon so lange kennt, die weiß genau, welche Waffen aufgefahren werden müssen. Und ja, da hilft es nur immer wieder einen Schritt zurück, würde ich sagen. Einen Schritt zurück in die Ruhe oder auseinandergehen und bei sich bleiben, weil am Ende des Tages geht es ganz viel auch um Bedürfnisse und die muss ich erstmal so für mich klarkriegen. Ich kann natürlich den ganzen Tag auf dem anderen herumhacken und sagen, was mir alles fehlt, was alles doof ist, was nicht gemacht wurde und so weiter. Aber davor wäre die Frage eigentlich nicht verkehrt, worum geht's mir eigentlich tatsächlich? Also wenn ich zum Beispiel mit einem Paar über Flaschen wegbringen diskutiere, also das Paar diskutiert über Flaschen wegbringen, da kann ich ein paar Minuten zuschauen und zuhören. Und dann frage ich natürlich, worum geht's eigentlich? Was ist denn das Problem? Ja, unter dem Problem, das machen wir auch gerne in der systemischen Beratung und Therapie. Was ist das Problem hinter oder unter dem eigentlichen, so diesem vermeintlichen Problem? Und dann kommt natürlich raus, es geht nicht um die Flaschen. Es geht um Vertrauen. Ich möchte vertrauen können, dass die Dinge, die wir absprechen, auch erledigt werden. Und das ist der, zum Beispiel Respekt. Ja, da erfahre ich Respekt, dass du mich respektierst, dass du die Beziehung ernst nimmst. Und das Ganze am Beispiel einer Flasche, die stehen gelassen wurde. Das finde ich immer wieder so spannend. Ich glaube, deswegen ist es für mich auch Paartherapie so faszinierend und spannend, weil da ja so zwischen den Zeilen, zwischen den Wörtern, da steckt so viel drin, was einfach so, die Sätze werden so rausgefeuert, aber da wieder eben einen Schritt zurück, nochmal nachdenken, was ist eigentlich mein Thema?
Ja, und jetzt hattest du ja schon gesagt, dass die Bindung oder die Bindungsstile da natürlich auch reinspielen, gell? Wenn ich vielleicht auch gelernt habe, dass ich mich auf Bezugspersonen nicht so verlassen kann, dann spielt es natürlich auch in meiner Beziehung eine Rolle, weil ich vielleicht immer wieder die Sorge habe, dass ich mich letztendlich doch nicht ganz darauf verlassen kann oder vielleicht verlassen werde oder irgendwie sowas.
Total wichtig, genau. Wenn ich gelernt habe, ja, ich kann mich nicht verlassen, es könnte dazu führen auch, dass ich mir wieder jemanden suche, der mir eher das Gefühl gibt, also der mir das auch bestätigt, man kann sich nicht so verlassen. Dabei meint er das gar nicht so, sondern ist einfach nur vielleicht entspannt, vielleicht einfach ein bisschen lockerer in der Sache. Er hat auf jeden Fall oder sie hat weniger das Bedürfnis, immer in Bindung zu sein, immer diese Verbindung zu stärken, sondern ist so ein bisschen der freie Vogel. Aber für mich selber, solange ich das nicht erkannt habe, ist das natürlich bedrohlich, weil ich ja ganz viel Bestätigung will und ganz viel Sicherheit. Und ja, da muss ich so aufpassen, dass ich auch mich sehe. Also nicht im Sinne von Egozentrik, sondern das Problem, was in der Beziehung ist, ist ja nicht nur bei dem anderen zu sehen, sondern irgendwie fängt es ja bei mir an, bei meiner, ja, bei meiner Herkunftsfamilie. Ja. Daraus entwickeln sich ja auch diese Bindungstypen.
Das heißt eigentlich dann im Umkehrschluss, Paartherapie ist gar nicht möglich, ohne mich auch mit mir selbst auseinanderzusetzen.
Nein, gar nicht. Also und sogar im Gegenteil. Ich glaube, in der Paartherapie, also die nicht sich schon mit sich selbst auseinandergesetzt haben, ja, viele haben ja da schon mal Therapie gemacht oder ein Coaching oder so. Und die das noch nie gemacht haben, die fangen dann an. Und das ist ja auch das Tolle, dass da, also über den Paarkonflikt beginne ich sozusagen, mich auch mit mir und meiner Entwicklung und meiner Persönlichkeit und meinen Stärken und Schwächen und meinen Bedürfnissen und Werten und all dem auseinanderzusetzen und gewinne eigentlich aus dem Paarkonflikt ganz viel für mich selber, für mein eigenes Leben. Also selbst wenn eine Paartherapie in der Trennung endet, ist es nicht unbedingt ein negatives Ergebnis, weil jeder für sich viel gelernt hat, entdeckt hat, sich weiterentwickelt hat und sein Leben irgendwie wieder neu gestalten kann und in die Kraft gekommen ist.
Ja, total spannend. Total spannend, wie stark ja eigentlich unsere Ursprungsfamilien doch auch unsere heutigen Beziehungen wieder beeinflussen, gell? Die kann man sich vielleicht auch nicht aussuchen. Das ist eigentlich das Schöne, gell?
Die interessante
Ursprungsfamilie kann man sich nicht aussuchen, aber die jetzigen Beziehungen, da haben wir einen Einfluss drauf, die können wir uns aussuchen.
Genau, und da glaube ich, ist auch so ein Punkt, auch desto besser ich hinschauen kann, wie weit hat mich meine Ursprungsfamilie eigentlich geprägt? Also sind ja auch nicht nur die Eltern, sind ja auch die Geschwister, ja, und diese ganzen Beziehungen, die da waren. Wie hat mich das eigentlich geprägt und wie kam es dann dazu, dass ich jetzt mich in genau den oder die verliebt habe und was bedeutet das für uns und was kann man daraus machen und auch was will ich zurücklassen? wo will ich mich weiterentwickeln, aber was fand ich auch super, ja, und die Werte, die mir mitgegeben wurden, das ist ja auch ganz viel, was eigentlich aus der Familie kommt, aus der Herkunftsfamilie, und das will ich dann vielleicht auch weitertragen.
Oder vielleicht auch nicht, gell?
Oder vielleicht auch nicht, ja, genau, das finde ich auch immer ganz spannend, inwieweit darüber gesprochen wird, ne, weil eigentlich, also eben, man findet ja jemanden, verliebt sich, bleibt zusammen eventuell und dann kommt so die Liebe und man bleibt zusammen weiterhin und vielleicht die Familiengründung. Auf jeden Fall, irgendwann kommt ja so ein Punkt, wo man das Gefühl hat, so, ich habe jetzt den Partner für mein Leben gefunden, aber deswegen spricht ja keiner über Werte. Die sind so selbstverständlich da, jeder für sich, aber also ich habe da jetzt nie so früher mich jetzt hingesetzt, konstruktiv, komm, lass uns mal unsere Werte abgleichen. Wer macht das schon, oder? Hast du das gemacht? Also ich irgendwie nicht. Ja,
nachdem du es mir gesagt hast, habe ich es gemacht.
Oh, ja, schau. Ja, aber es ist doch ein total schönes, spannendes Thema. Und trotzdem, ich glaube, es denken ganz wenig darüber nach. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr wichtig, finde ich, fürs Zusammenleben. Ich will damit nicht sagen, dass zwei Menschen immer die gleichen Werte haben müssen. Gar nicht. Aber sich mal drüber auszutauschen, ist schon sehr interessant. Es kommt spätestens dann auf, wenn man zusammenzieht. Auf jeden Fall, wenn man zusammen Kinder plant und bekommt.
Dann, oh ja, das stimmt.
Dann werden ja wieder Werte weitergegeben. Und da sieht man dann so, warum achtet er überhaupt nicht darauf? Das ist doch ultra wichtig und so. Mhm. Und andere Person schüttelt nur den Kopf und sagt, nee, mir ist das nicht wichtig. Ach so, und dann geht's los.
Spannend, dass du das gerade so sagst. Bin ja den Großteil meiner Zeit damit beschäftigt, Kindern und Jugendlichen im therapeutischen Setting zu helfen und habe da natürlich auch mit ganz viel Eltern zu tun. Und es ist auch ganz spannend, gerade auch bei Erziehungsfragen kommen wir immer wieder an den Punkt, dass eigentlich ganz unterschiedliche Werte bei den Eltern da dahinter stehen und das Problem ist. Gerade wenn es um sowas geht wie Konsequenzen zum Beispiel durchsetzen, dass sich die Eltern da im Grunde gar nicht einig sind, ob sie überhaupt, also für was sie überhaupt Konsequenzen haben wollen. Mhm. Und dann funktioniert es natürlich auch nicht, die irgendwie angemessen umzusetzen, weil ich mir als Paar schon gar nicht einig bin und dann auf der Paarebene die Schwierigkeiten sich dann in die Elternebene eben ziehen oder ja damit reinreichen.
Naja, für Kinder würde ich mal sagen, nicht so cool, aber manchmal auch vorteilhaft, weil sie natürlich alles rausholen können, wenn die Eltern sich nicht einig sind. Mhm. Aber natürlich, also man kann ja so ein ganz einfaches Beispiel Ernährung nehmen. Mhm. Und da erfahre ich ganz oft, dass es auf der einen Seite ist total wichtig, dass das Kind eine gesunde Ernährung bekommt. Und halt nicht so viel Süßigkeiten isst oder sowas, ja. Und das ist so wichtig, dass man darüber richtig, also viele Streits führen kann natürlich. Aber dem anderen ist es halt nicht wichtig. So, und jetzt, der hat ja keiner Recht. Also mit Recht haben kommen wir ja eh nicht weit. Aber es ist trotzdem spannend dann auch, ja, was machen die Kinder da draus, ja. Das ist natürlich, macht die Erziehung nicht leichter. Mhm. Da sind sicherlich auch diese Bereiche, wo es total inkonsequent läuft. Aber ich glaube, es ist, muss auch nicht immer zum Schlimmsten führen. Es kann dazu auch wieder zu Reibereien führen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch total schön sein. Mhm. Wenn man feststellt, hey, also es ist ja meistens so, dass man sich in jemanden verliebt, über die Werte auch. Da wird nicht drüber gesprochen, sondern es wird so klar, ja, dass man ähnliche Interessen hat, aber auch ähnliche Werte.
Ja. Ja, es ist mega spannend. Was ich mich gerade noch so frage, wir hatten jetzt schon viel über Konflikte und über Bindung gesprochen und so aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch aus meiner beruflichen Erfahrung, ist so ein häufiges Thema, das damit vielleicht auch zusammenhängen mag, so das Thema Eifersucht. Irgendwie, das ist, glaube ich, was, was so ein Großteil der Menschheit zumindest schon mal erlebt hat, jetzt entweder aus der Person, die eifersüchtig ist oder die Eifersucht quasi durch die andere Person erlebt hat. Und ich glaube auch, dass es ein Thema ist, das in ganz vielen Partnerschaften auftaucht. Was glaubst du denn? Wie kann man als Paar gut mit diesem Thema umgehen?
In die Kommunikation. Also reden. Eifersucht ist ja erstmal so ein nicht greifbares Ding, glaube ich, am Anfang. So ein Gefühl, wo man gar nicht so recht weiß, hä, bin ich jetzt echt eifersüchtig? Also dieser Gedanke, ich bin eifersüchtig, der muss einem ja erstmal kommen. Weil davor hat man schon ganz andere Gefühle. Und es ist auf der einen Seite normal und auf der anderen Seite kann es natürlich auch total übertrieben und anstrengend werden. Und ganz wichtig, finde ich, ist, dass Eifersucht vor allem was mit mir zu tun hat. Also Eifersucht gehe ich ja dann gerne also schnell so dahin zu sagen, also mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und zu sagen, hey, geht gar nicht, du hast ihm hinterher geschaut oder was läuft da eigentlich, warum chattet ihr oder? Und letztendlich ist doch die Frage vor allem, warum stresst mich das eigentlich so? Weil wenn ich eifersüchtig bin, dann scheint es ja irgendwie irgendwas zu sein, weshalb ich weniger im Vertrauen bin. Und ja, ich finde es da auch ganz wichtig, darüber zu reden, besitze ich jemanden? Also wenn wir zusammen leben, wenn wir ein Paar sind mit der Konstellation, die wir uns ausgewählt haben, sei das jetzt eine geschlossene Beziehung, eine offene Beziehung, wie auch immer, die Abmachung, die wir so gefunden haben. Aber heißt das, dass du mir gehörst, dass ich dich besitze? Mhm. Also eigentlich nicht. Mhm. Und den Gedanken finde ich so ganz wichtig, ja, dass wir ja alle erstmal frei sind und dieses Freisein natürlich den anderen auch, also es gibt viel Freiheit, aber letztendlich gibt es ja dem anderen auch wieder diese Verantwortung und die Entscheidungshoheit zu sagen, naja, aber ich bin ja bei dir, ich bleibe bei dir, ich komme zurück. Kannst du ungefähr nachvollziehen, was ich so meine?
Ja, ich hänge gerade noch so an dem, dass du gesagt hast, wenn ich eifersüchtig bin, hat es was mit mir zu tun. Und ich frage mich gerade so, was deine Hypothese ist, was dann da vielleicht da dahinter steht.
Ängste, würde ich sagen. Also ganz, ganz viel, aber letztendlich Verlustängste. Mhm. Wenn mir was sehr, sehr viel wert ist, dann will ich es natürlich wieder besitzen, behalten. Ist eine normale, natürliche Reaktion. Aber letztendlich heißt ja die Eifersucht, dass ich Angst habe, den anderen zu verlieren. Mhm. Und da kann man sich wieder die Frage stellen, warum habe ich jetzt eigentlich Angst, den anderen zu verlieren? Ja, weil ich ihn so wahnsinnig liebe oder sie so wahnsinnig liebe und mir das total wichtig ist. Und dann könnte die andere Person sagen, naja, aber ich bleib doch bei dir. Und was macht dich jetzt so ängstlich? Und da sind wir auch schnell wieder in der Vergangenheit, würde ich sagen. Gibt es vielleicht Erfahrungen, wo ich festgestellt habe, oh ja, ich werde verlassen, wenn ich nicht das oder das leiste und erreiche. Es ist schon auch ein Selbstwert oder nicht schon auch, es ist ein sehr großes Selbstwertthema. Mhm. Bin ich es wert, geliebt zu werden? Liebe ich mich selber eigentlich? Mhm. Und was gibt es eigentlich für Gründe, mich eben nicht zu verlassen?
Mhm. Ja, spannend, spannend. Und manchmal, oder ich glaube ganz häufig, ist es ja dann auch eine Realangst. Ne? Also so erlebe ich schon, dass gerade in so Phasen, wo es vielleicht auch schon Hinweise gab oder vielleicht es sogar auch angedroht wurde, ich werde dich verlassen oder sowas, dass gerade dann so ein Gefühl eben auch nochmal stärker wird, auch wenn ich sonst eigentlich damit ganz fein bin und für mich da einen guten Weg gefunden habe und mir da auch sicher bin, aber dann bin ich so damit konfrontiert und dann ist die Angst halt auch ganz nah, gell? Und Angst ist immer ein schlechter Begleiter, wenn es um Entscheidungen geht. Angst ist ein
total schlechter Begleiter. Und die Realangst ist natürlich schlimm und schwer auszuhalten und berechtigt. Wenn man unbedingt diese Beziehung erhalten will, weil ich dann auch wieder sagen würde, wenn mir jemand sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich bei dir bleiben will, und daraufhin bleibt der andere in der Angst, verlassen zu werden, auch da würde ich wieder an den Selbstwert gehen. Ja, will ich mit jemandem zusammenbleiben, der sich nicht sicher ist, ob er bei mir bleiben will? Und wenn ja, warum? Weil letztendlich ist das Schöne ja, es gibt ja keine, also wir müssen ja nicht mit jemandem zusammenleben, wir müssen nicht uns verheiraten. Das ist alles auf einer ganz freiwilligen Basis und wir können uns jeden Tag füreinander entscheiden. Das heißt, wenn wir zusammenbleiben, dann entscheiden wir uns ja füreinander und das ist eigentlich wahnsinnig schön. Wenn jemand zweifelt, dann kann ich wirklich nur ermutigen, darüber zu reden und dahin zu schauen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass viele auch ein ganz gutes Gespür füreinander haben, wenn der andere so in Gedanken auf Abwägen ist. Dass man sozusagen auch diese Ängste, die vielleicht oft, also so offensichtlich betrachtet, nicht berechtigt sind, ja. Also es steht keine Affäre im Raum oder so. Und trotzdem hat der andere so ein Gefühl von Unbehagen, Unsicherheit, da ist irgendwas. Auch da würde ich ermutigen, ins Gespräch zu gehen, auch wenn es viel Mut erfordert. Ja, ermutigen, ja. Mut, aber so ist es halt. Und genau auch auf der anderen Seite, ja, wenn ich merke, ah, irgendwie habe ich das Gefühl, ja, wir leben zusammen, alles ist irgendwie safe und läuft, aber ich schaue mich echt oft nach anderen um und mich interessiert ja, der eine oder andere, die eine oder andere auch sehr. Und irgendwie manchmal habe ich so das Gefühl, romantische Gefühle oder körperliche Anziehung oder. Ja, das kann für den anderen verletzend werden, wenn ich da jetzt mit einem Gespräch so reingehe, das anspreche in der Beziehung. Aber es ist und bleibt wahrscheinlich der einzige Weg.
Wahrscheinlich, ja. Mei, und ich denke mir gerade auch noch, bestenfalls entscheide ich mich füreinander aufgrund des anderen und nicht vielleicht unbedingt, weil ich vermeiden will, allein zu sein. Gell? Dann ja. Muss ich mir dem vielleicht auch bewusst werden. Warum entscheide ich mich gerade für den anderen?
Ja,
liegt es genau an der anderen Person oder liegt es eigentlich an meinem Bedürfnis nach Bindung, nach Sicherheit oder so, das halt auf irgendeine Weise doch noch gestillt wird?
Ja, total wichtiger Punkt, finde ich, weil ich glaube, sehr, sehr viele Menschen haben ja Angst vorm Alleinsein oder sagen wir einfach mal, sie wollen halt nicht mehr alleine sein und dann findet man endlich jemanden. Das ist ja auch nicht leichter geworden, ja, über Datingportale und was es halt alles gibt, in eine feste Beziehung zu kommen. Dann habe ich mal jemanden und ja, möchte einfach nicht alleine die nächsten Jahre verbringen, weil ich schon gemerkt habe, dass mich das nicht glücklich gemacht hat. Das ist sicherlich oft auch ein Beweggrund zu sagen, ja, ich drück mal ein Auge zu, wird schon passen, wird sich schon wieder beruhigen. Mhm. Und ja, alleine das Süppchen da weiterkochen, ist, glaube ich, nicht so zielführend. Mhm. Und sogar im Gegenteil, wenn ich ins Gespräch gehe, ist da ganz viel Entwicklungspotenzial. Und zwar nicht immer nur mit dem Ziel, die tollste Beziehung zu haben, sondern auch im Sinne des persönlichen Wachstums.
Mhm. Jetzt hattest du ja gesagt, Eifersucht hat ganz häufig was eigentlich mit uns selbst zu tun und ja mit unseren eigenen Themen. Wie kann man denn selbst gut damit umgehen, wenn man bei sich beobachtet, dass man zu Eifersucht neigt?
Ja, genau, die Betrachtung würde ich sagen. Also ich jetzt hänge ich gerade so gedanklich ein bisschen in der Kunsttherapie, weil da ich finde das so ganz spannend im Sinne der Selbsterkenntnis, ist ein bisschen hochtrabendes Wort, aber was man mit der Kunsttherapie ja auch ganz schön machen kann, ist so ein bisschen das Unterbewusste auch mal anzuschauen und sprechen zu lassen und sich selber besser kennenlernen. Also wir leben ja so dahin, machen unsere Jobs, machen dies, machen das, haben manchmal Konflikte, manchmal weniger und wissen eigentlich gar nicht so richtig viel über uns. Mhm. Außer vielleicht über Ratgeberliteratur, da kann man manchmal so Tests und Übungen machen, das ist auch total spannend. Aber ja, da vielleicht so wirklich in die Innenschau gehen und über sich selber herausfinden, ja, was sind eigentlich so Werte, was sind so Glaubenssätze, wo sind meine Unsicherheiten, wo sind ungestillte Bedürfnisse, auch die innere Kindarbeit ist ja schon so ein Begriff geworden, dass man einfach mal schaut, was ist da in der Vergangenheit, ja? was hat mich da eigentlich geprägt, was wurde nicht befriedigt, wo fehlt mir was und wie kann ich das jetzt noch nachholen? Mhm. Ich bin ganz überzeugt davon, dass wir nochmal eben zu diesen Bindungsstilen auch, die sind total berechtigt und wichtig und auch spannend, da mal nachzulesen, aber eben nicht das Ende vom Lied, weil wir ja uns einfach richtig, also bis ans Ende unseres Lebens immer weiterentwickeln können. Mhm. Das finde ich eigentlich das Spannendste.
Das heißt, was würdest du sagen, welche Rolle spielt dann die Selbstreflexion in der gesunden Partnerschaft?
Eigentlich eine total große. Auch wenn wir es die ersten Jahre, glaube ich, gar nicht so richtig wahrnehmen und machen müssen, weil ja alles super läuft, ne? Das ist ja das Schöne, wenn man so zusammen ist und alles läuft und pritschelt so dahin. Ich glaube, da entwickeln wir uns auch schon toll weiter, weil wir einfach mit jemand anderem zusammen sind, sich anpassen muss, Kompromisse und so weiter. Aber es hat nicht so dieses Gefühl von Arbeit, ja? Ich finde ja jetzt Arbeit gar nicht so was Negatives, also für mich ist es was Positives, aber man hat nicht so das Gefühl, man muss was dafür tun oder so, ja. Und ab da, wo halt Beziehungsprobleme das erste Mal so reinkommen, Ja, würde ich unbedingt empfehlen, diese Beziehung auch als Entwicklungschance für mich selber zu betrachten. Also wirklich jeder für sich auch alleine einfach schauen, okay, wo komme ich eigentlich her? Was macht mich gerade aus? Was ist mir gerade wichtig? Wo gibt's Potenzial? Was will ich der Welt eigentlich mitgeben? Ja, kann man auch mal groß denken, ist doch eigentlich voll schön. Also auch ganz unabhängig davon, ob ich Kinder habe oder nicht, sondern ja, was ist eigentlich so meine Message und bin ich zufrieden auch? Ganz einfache Frage. Bin ich zufrieden mit dem Status quo?
Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, dass du das sagst. Ich stimme dir da total zu und zeitgleich habe ich so im Kopf, dass in der Psychotherapie wir eben auch die Pflicht haben, aufzuklären, was quasi auch in Anführungszeichen negative Folgen von einer Therapie sein können. Und da ist es mitunter eben auch, dass man beschreibt, es kommt häufig zu Veränderungen in der Lebenswelt und das ist entweder betrifft es die Partnerschaft oder den Job. Das ist auch was ich tatsächlich bei meinen Patientinnen und Patienten ganz häufig beobachte. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass wenn ich bei mir beobachte, ich bin jetzt total auf einer Reise zur Selbstreflexion, zu mir, möchte mich besser verstehen, dass ich dann eben auch meine Partnerin oder meinen Partner nicht vergesse und die Person auch so ein bisschen abhole, vielleicht auch teile, was passiert gerade so in mir, in meinem Innenleben, weil ich glaube schon, dass es auch immer mit Veränderungen einhergeht,
total,
die sich dann auch wieder auf die Partnerschaft letztendlich auswirken können.
Ja, lustig, dass du das sagst, genau, weil das gibt's ja eben auch, dieses ich erkenne mich selbst und bin jetzt irgendwie ganz anders unterwegs und ach ja, den Partner gibt's ja auch noch und der versteht mich jetzt gar nicht mehr. Finde ich wichtig, dass man sozusagen darauf hinweist und trotzdem würde ich aber sagen, nur weil ich mich jetzt selbst irgendwie neu finde, weiterentwickle, anders entwickle und irgendwie eine ganz neue Seite an mir entdecke, heißt es ja gar nicht, dass das für die Beziehung nicht total wertvoll sein kann. Mhm. Sogar im Gegenteil, ja, weil ich meine, wenn wir jetzt mal von einer langen Beziehung sprechen, 20, 30, 40 Jahre, dass es da mal langweilig werden kann, ist ja irgendwie, ja, liegt in der Zeit.
In der Natur.
Begründet sicherlich in der Natur der Sache, ja. So, aber ganz wichtig und also mitunter eines der wichtigsten Aspekte, finde ich, in Partnerschaft ist diese Neugier aufeinander. Die ist am Anfang riesig, man lernt sich kennen und die ist eigentlich auch ziemlich lang, glaube ich, noch ganz groß, weil man immer noch mehr entdeckt und Facetten und so weiter und dann kann man sich beim Reisen entdecken und dann kann man sich in der Sexualität entdecken und so weiter und da bleibt die Neugier lange erhalten, aber irgendwann flacht sie sicher ab. Ja, der Fehler, also ein großer Fehler kann sein, dass man meint, den anderen total gut zu kennen. Mhm. So, nein. Man kann den anderen eigentlich nie zu Ende kennen, weil der oder die sich ja selber nicht mal zu Ende kennt. Mhm. Und wenn man jetzt eben in der Entwicklung ist, und ich erlebe das zum Beispiel auch oft bei Paaren, die so um die 40, Mitte 40 sind, wo die Frau zum Beispiel eher so auf der Selbstfindungsreise ist und der Mann noch gar nicht so richtig hinterherkommt, weil er einfach das noch nicht angegangen ist, sage ich mal, und einfach nur noch große Augen macht, dann sehe ich das total positiv, ja, weil wenn man mit einem offenen, toleranten Blick da hinschaut, kann man wieder ganz neue Seiten aneinander entdecken und es bleibt irgendwie spannend. Aber die Neugier sollte halt dabei bleiben.
Ja, spannend. Jetzt hattest du vorhin gesagt, für eine gesunde Beziehung ist in deinen Augen Kommunikation so der Schlüssel oder ein wichtiger Aspekt und du hattest auch schon Ziele und Werte angesprochen. Was würdest du denn sagen, wie können Paare ihre gemeinsamen Ziele und Werte in Einklang bringen?
Also, genau, erstmal ist ja die Frage, müssen sie sie in Einklang bringen?
Dann stelle ich die Frage vor. Das
nicht. Nee, ist schon wichtig, ne? Aber ich glaube, so kompletter Einklang muss ja auch nicht sein. Da sind wir auch wieder bei der Neugier, weil es ist ja auch ganz spannend, wenn der andere auch was ganz anderes mitbringt. Aber erstmal sich sozusagen austauschen, finde ich, würde ich sagen, ist wichtig, eben über diese Werte und Ziele. Und dabei stellt man dann sicherlich fest, dass manches so gemeinsam ist oder dass es da so eine gemeinsame Schnittmenge gibt. Und dann gibt es sicherlich auch Werte, wo die oder der sagt, das ist ultra wichtig für mich. Nicht, keine Verhandlung. Also das ist quasi selbstverständlich. Und hier ist es natürlich schon wichtig, dass die andere Partnerin sagt, ja, da kann ich mitgehen. Ich bin nicht dagegen. Mhm. Also, dass es da nicht so einen Totalkonflikt gibt. Ich glaube, sonst ist es schwierig, aber sowas entdeckt man wahrscheinlich auch im Anfang. Mhm. Manchmal entdeckt man sowas aber tatsächlich auch erst zum Beispiel bei der Familiengründung. Mhm. Und da ist es natürlich dann wichtig, nochmal hinzuschauen, so was steht denn hinter dem Wert? Also ganz konkret, wenn ich sage, Familie ist für mich die oberste Priorität, Familienzeit zum Beispiel, dann nochmal genau so aufschlüsseln. Was genau brauchst du dafür? Geht es dir um die Zeit? Geht es dir um die Qualität der Zeit? Also geht es eher um viel Zeit oder Qualität der Zeit? Oder, also ist jetzt nur ein Beispiel. Da nochmal so ins Detail gehen und schauen, wo kann der andere da mitgehen und wo weniger. Mhm. Und hier einen Konsens finden. Aber ich glaube, man muss eben nicht in allen Punkten einen Konsens finden. Das kann auch einfach sein, dass dem einen die Arbeit über allem, also Arbeit ist das Wichtigste im Leben. Mhm. Und dann muss ich für mich entscheiden, ja, kann ich mit jemandem leben, der immer sagen wird, die Arbeit ist das Wichtigste, nicht die zum Beispiel Kinder? Mhm. Oder sage ich, nee, ist nicht vereinbar mit mir. Mhm. Ich denke, beides ist möglich. Ja,
Ja, das glaube ich auch. Und ich habe gerade noch so die Überlegung, ich glaube, es ist, oder es bringt auch so ein Stück weit Aufregung rein, wenn ich mir nicht in allem einig bin. Also ich denke jetzt gerade an Freud, der sagt, der Mensch ist ein Lustmaximierer. Und ich glaube, Langeweile steht dem entgegen, gell? Und das bleibt ja aufregend, wenn ich auch weiterhin irgendwie eine Reibung, also wenn die einfach bestehen bleibt, ein Stück weit vielleicht. Dann ist halt nur die Frage, in welchem Rahmen oder in welchem Ausmaß oder auch vielleicht bei welchen Themen, ne? Wie du ja auch schon gesagt hattest, es gibt vielleicht auch Themen, wo ich nicht drüber diskutieren möchte, weil die mir ganz wichtig sind.
Genau. Genau. Und trotzdem, eben wie du sagst, es bleibt halt spannender so. Wichtig ist ja auch zu wissen, wir bleiben ja nicht gleich. Also selbst wenn wir jetzt keine Selbsterkenntnis, was auch immer, Kurse, Therapie oder was auch immer machen, wir bleiben so oder so nicht gleich. Ja, wir sind ja mit 20 eine andere Person wie mit 25, wie mit 30, wie mit 35, wie mit 40 und so weiter. Und die Werte werden sich auch wandeln. Mhm. Und da muss man sich ja auch wieder anpassen. Also es gibt ja Paare, die dann sagen, wir haben uns auseinandergelebt, ja. Mhm. Das passiert leider auch. Und auch da würde ich jetzt nicht sagen, das ist das größte Drama, weil wenn jeder so zufrieden mit sich ist und seine Werte erfüllen kann und trotzdem kann man da irgendwie in guter, freundschaftlicher Partnerschaft irgendwie beieinander bleiben. Aber wichtig ist vor allem zu sehen, dass wir uns immer weiterentwickeln und auch verändern und dann da wieder hinzuschauen und zu sagen, hey, die Seite, die kannte ich an dir nicht. Dann sagt der andere vielleicht, ja, ehrlich gesagt, ich auch nicht. Das habe ich jetzt so für mich entdeckt. Und jetzt stelle ich fest, es ist für mich total wichtig geworden. Viel, viel wichtiger als früher. Ja, können Sie mal die Arbeit sein lassen. Also vielleicht ist so zwischen Ende 20, Mitte 30 so für manche Menschen Arbeit, Karriere total wichtig. Aber Ende 40 geht es dann in Richtung vielleicht Körperlichkeit. Vielleicht sagt man so, hey, nee, eigentlich habe ich jetzt was Neues entdeckt. Ich will mich jetzt mehr der Natur, dem Sport, Sexualität, wie auch immer, irgendwas anderem widmen. Und dann, ja, geht es wieder darum, da offen mit umzugehen und zu sagen, ja, hast du Lust, mit auf die Reise zu gehen? Oder sagst du, nee, da bin ich raus. Und ist es für dich dann okay, dass ich das ein bisschen alleine entdecke und du entdeckst dafür derweil deine zweite Karriere zum Beispiel? Oder ja, befasst dich mehr mit diesen anderen Themen, die dich halt faszinieren. Also auch das ist möglich.
Ja, und manchmal merke ich vielleicht auch, trotzdem, jetzt hast du es angesprochen, wir haben uns auseinandergelebt. Das ist, glaube ich, auch was man häufig hört. Also mir begegnet das häufig zumindest. Manchmal merke ich vielleicht auch, dass wir uns wirklich so weit auseinandergelebt haben, dass wir vielleicht auch gar nicht mehr in einer Partnerschaft leben. Und dann ist es auch wieder wichtig, einfach offen miteinander zu kommunizieren, gell? Und dann eben zu schauen, bin ich jetzt bereit, gemeinsam daran zu arbeiten und da vielleicht was zu verändern im Sinne von, wir haben uns auch wieder zusammengelebt oder eben auch nicht.
Ja, genau. Also wenn jetzt ein Paar das Gefühl hat, wir haben uns auseinandergelebt, da ist überhaupt nichts mehr, da würde ich doch wirklich herzlich einladen, da ganz genau nochmal hinzuschauen, weil meistens ist da noch ganz viel. Mhm. Man sieht's halt gerade nicht so. Aber ich finde, also ich Ich ermutige auch dazu, erst nochmal festzuhalten und zu schauen, was ist alles da? Mhm. Ist es wirklich wert, jetzt eine Trennung ins Auge zu fassen, auseinanderzugehen, nur weil man im ersten Moment glaubt, sich auseinandergelebt zu haben, weil manchmal, ja, sieht man vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht und man muss es wieder so ein bisschen ausgraben, ja, das was einen eigentlich mal zusammengeschweißt hat.
Ja, oder mir kommt gerade auch der Gedanke, vielleicht erlebe ich auch jemand anderen in einem anderen Kontext als sexuell attraktiv oder sowas und das Verbotene reizt vielleicht auch so ein Stück weit, gell, und habe ich mich dann wirklich auseinandergelebt oder steht eigentlich was anderes dahinter? Habe ich da vielleicht irgendwie eine Unzufriedenheit oder geht es mir vielleicht um die Anerkennung, die ich durch andere bekomme oder erlebe oder die mir dann in der Beziehung fehlt oder irgendwie sowas, gell? Ja.
Also ich meine, das Verbotene reizt halt immer, ne? Also, da können wir bei Kindern schon anfangen. Das Verbotene ist immer sehr, sehr attraktiv. Das Verbotene verpflichtet ja auch zu nichts und so. Also ja, da lohnt sich's immer, nochmal tiefer reinzuschauen. Was ist das eigentlich? Was ist eigentlich, was das Verbotene gerade so reizvoll macht? Mhm. Was ist zum Beispiel auch der Vorteil des Verbotenen? Ja, also wenn wir jetzt von Verbotenen sprechen, dann kann ich ja mal zum Beispiel jetzt eine Affäre nehmen. Verboten natürlich, wenn man in einer monogamen Beziehung lebt. Und trotzdem ist es doch spannend, dahinter zu schauen, warum ist das jetzt gerade so wichtig für mich? Warum denke ich, dass mir das so viel gibt und warum denke ich zum Beispiel oder habe ich auch so ein Gefühl von, da ist alles besser. Also man sagt doch irgendwie so, ne, beim Nachbarn ist die Wiese immer grüner, aber der muss ja auch nicht ständig Wäsche zusammenlegen oder Abendessensentscheidungen diskutieren oder. Also
Und die grüne Wiese
war extrem.
Die grüne Wiese beim Nachbarn, die pflege ich ja auch nicht, gell? Die sehe ich halt nur.
Genau, die sehe ich nur und die hat auch nicht vor, mit mir alt zu werden. Mich zu akzeptieren, wie ich bin, in guten wie in schlechten Zeiten. Also ich meine, das ist, was Beziehungen ausmacht. Dass ich nicht nur die Schokoladenseite habe, sondern dass ich auch auf die andere Seite schaue und das Gesamtpaket akzeptiere und liebe. Das ist doch so wahnsinnig wertvoll.
Ja, und mich auch zu trauen, meine Nicht-Schokoladenseiten bei der anderen Person auch zu zeigen, gell? Auch das ist ja viel Vertrauen.
Ja, aber eben auch sehr selbststärkend. Also nur grüne Wiese vom Nachbarn wird uns nicht auf Dauer glücklich machen.
Die ist wahrscheinlich schön anzusehen und spielen macht vielleicht auch Spaß, aber ist wahrscheinlich nicht auf Dauer. Damit die grün bleibt, muss man viel investieren.
Genau.
Auch in diese Wiese. Ja. Was würdest du denn sagen abschließend, was ist so dein Geheimnis für eine langfristige, gesunde und vor allem auch ausgeglichene Beziehung?
Du bist ja lustig. Also Moment mal, eine langfristige, gesunde Beziehung.
Nee, und also, ausgeglichen.
Ausgeglichen, genau. Ausgeglichen ist total wichtig. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist so eine Akzeptanz und Toleranz, dass es eben nicht immer so ist. Es ist nicht immer ausgeglichen und es ist einfach nicht immer gut. Zur Beziehung gehört, dass es auf und ab gehen kann, muss nicht sein. Ja? Es gibt auch Paare, die in der Harmonie sich wohlfühlen, aber ich habe es, glaube ich, schon raushängen lassen. Ich bin ein Freund des Streits. Also ich glaube, dass das auch viel gibt. Also ganz wichtig ist Kommunikation. Wenn Paare zu mir kommen und dann sagen sie so, das und das und das würden wir gerne anschauen, dann fange ich schon gerne bei der Kommunikation an, weil ohne Kommunikation kann man einfach so schlecht die anderen Themen auch betrachten oder kommunizieren, logischerweise. Das ist total wichtig. Aber es kommen auch so Aspekte dazu wie, also ich mag dieses Buch von Dirk Revensdorf total gerne, die 7 geheimen Schlüssel der Liebe heißt das, glaube ich. Ich finde den Titel, naja, aber der Inhalt ist wirklich super und der spricht zum Beispiel auch davon, dass man so ein bisschen die Delegation zurücknehmen soll. Also er will damit sagen, nicht immer auf den anderen zeigen und von dem anderen erwarten, sondern erstmal wieder bei sich bleiben und schauen, was brauche ich eigentlich und kann ich den anderen auch so sein lassen? Dieses so sein lassen finde ich auch total wichtig. Eben auch Groll und Streit zulassen und ganz, ganz wichtig ist, den Raum für die Liebe öffnen, gestalten, Ich sage jetzt eben nicht zulassen, weil zulassen wäre mir viel zu passiv. Das ist eine aktive Maßnahme. Lieben und Beziehung führen ist aktiv, nie passiv. Und wenn ich denke, es plätschert schon so dahin und wir werden schon miteinander alt werden und es wird schon so laufen, habe ich jetzt schon alles genauso formuliert, ne? Passiv läuft nicht. Ich muss ganz bewusst sagen, okay, wir müssen uns um uns kümmern. Wir müssen uns um diese Beziehung, um diese Liebe kümmern, sei es im Hinblick auf Romantik und man macht schöne Dates, aber ebenso ja, Sinnlichkeit, Sexualität, das läuft nicht von selber, weil die, ja, wir wissen ja auch, in der Verliebtheitsphase sind wir in so einem tollen Hormonsprudel, da, ja, da läuft alles von selber, klar, aber das bleibt halt nicht. Und dann gilt es wirklich zu sagen, ja, wir sind uns wichtig. Wir tun was dafür. Wir gehen zum Beispiel auch in eine Paartherapie oder ein Paarcoaching. Ich finde, man muss übrigens nicht sofort dahin gehen, sondern man kann ja auch sagen, wir sprechen mit anderen darüber. Ich würde mich so freuen, wenn die Menschen viel mehr über ihre Beziehung auf Partys reden würden, weil andere Paare ja den Paaren so gut helfen können. Also die meisten Menschen sind ja zum Glück in einer Beziehung oder auch die, die in einer Beziehung waren und das aktuell gerade nicht sind. Eigentlich kann man anderen so gut helfen, weil man eben nicht in seinem eigenen Kuddelmuddel ist, sondern da gut draufblicken kann. Und ganz oft reicht es schon, über seine Probleme mit einem anderen Paar zu sprechen, die da so einen anderen Blick draufbringen. Also ja, es ist so eine Mischung aus auf jeden Fall ins Gespräch gehen, auf jeden Fall für Intimität und schöne Momente sorgen, und zwar aktiv und Streit zulassen, aber vielleicht ein bisschen kontrolliert und mit vielleicht sogar Regeln irgendwie so, dass es nicht verletzend wird. Also die Diskussion ruhig zulassen, nicht runterschlucken.
Ja, spannend, Franzi, mega. Also ich merke schon, ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir quatschen. Es ist super spannend, was du so zu erzählen hast und so zu berichten hast. Und ich kann mir vorstellen, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer davon profitieren können. Und natürlich auch danke an euch alle, die uns jetzt hier eine Stunde fast zugehört haben. Was würdest du denn?
Ich muss nicht dazu sagen, dass genau, das war jetzt bestimmt nicht vollständig, was ich jetzt hier so aufgelistet habe gerade. Ich beharre darauf, es war wahrscheinlich nicht vollständig, aber ich fände es auch total spannend, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie noch was Ergänzendes haben oder Fragen oder so. Bin ich ja auch offen, oder? Und
du lädst uns quasi zu einer Folge 2 ein. Finde ich gut.
Ja, also irgendwie, man kann noch nicht zu Ende gesprochen haben. Also ich
finde es mega. Quasi,
ja, ich habe, genau, bei mir, ich glaube, wenn ich selber rede, dann kommen mir selber wieder Fragen. Und ich finde das so, also ich kann ja im Reden auch besser denken und finde es einfach spannend, da sich drüber auszutauschen, weil es ja so wertvoll und wichtig ist. Und ja, da einfach ist immer gut, darüber zu reden.
Mega. Gibt's noch was du unseren Hörerinnen und Hörern noch abschließend mitgeben willst?
Abschließend ein Satz. Also, und was ich mich selber immer gerne erinnere und sowohl in meiner Praxis als auch für mich persönlich, also in meiner Beziehung, ist so ein Zitat von meiner Freundin und Kollegin Natalie Best, die mir gesagt hat, das ist immer das Unausgesprochene, aber auch hier das Schöne und das Kritische, das Schwierige, was zwischen einem steht. Und da steckt ganz viel Potenzial drin, mit dem man arbeiten kann.
Ja, mega, danke. Das ist doch ein tolles Abschlusswort. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr, sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht. Danke dir, Michelle.
Tschüss.
Tschüss.